wenn Sie die Menschen anschauen, die in Entscheidungsfunktionen sind, wer ist es? Hauptsächlich westdeutsche Männer zwischen 50 und 60, auch Frauen dabei. In das Schema passe ich 100%. Und wie denke ich, tief drinnen meinen Menschen wie ich, ja immer, das wird schon gut gehen. Die junge Generation denkt viel disruptiver als wir, das ist für die normal. Deswegen bin ich absolut überzeugt, dass die Lösung unserer Probleme in der Generation liegt und nicht bei uns N50ern.
Willkommen beim Her Career Podcast. Du interessierst dich für aktuelle Diskurse aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und das insbesondere aus einer weiblichen Perspektive? Vielleicht wünschst du dir persönliche Einblicke in den Arbeitsalltag von Menschen und Unternehmen, die sich dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel stellen. Dann bist du hier genau richtig. Deutschland braucht eine Politik, die mehr Vision hat. Und dafür benötigt sie laut Professor Dr. Andrea Römmele vor allem junge Köpfe und mehr Gemeinschaftssinn. Dieses Live-Gespräch ist ein Plädoyer für ein neues, modernes und inklusives Demokratieverständnis. Es stellt auch die Frage, was kann die Politik und was kannst du jeden Tag für eine demokratische Zukunft tun? Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr da seid. Zu einem, man muss fast sagen, der wichtigsten überhaupt. Es gibt, glaube ich, momentan kaum ein Thema, was wichtiger ist als Demokratie, weil es in alle anderen Lebensbereiche mit reinspielt, vor allem für uns Frauen. Ich bin Christina Appel. Ich bin freie Redakteurin bei Her Career und Journalistin für Chancengerechtigkeitsthemen. Und ich darf heute bei mir begrüßen Professor Dr. Andrea Römmele. Sie sind Professorin für politische Kommunikation und Vizepräsidentin der Hertie School in Berlin. Sie forschen zu Demokratie, Wahlkämpfen und Streitkultur und kennen den politischen Betrieb in Deutschland und USA. Regelmäßige Medienauftritte zu politischen und demokratischen Fragen. Sie sind auch Autorin. Und über das Buch Demokratie neu denken, Szenarien unserer Welt von morgen wollen wir heute in Ruhe sprechen. Inwiefern hat sich die Lage der Demokratie nochmal verändert?
Ja, also ich habe das Buch abgegeben beim Verlag, als Trump noch nicht das zweite Mal gewählt wurde. Und ich habe angefangen, über dieses Buch nachzudenken, eigentlich schon vor 3-4 Jahren und habe auch geopolitische Herausforderungen nicht drin. Und das zeigt einem A, wie lange so ein Buch im Entstehen ist. Mhm. Und B, wie schnell sich die Welt auch gedreht hat, ne? Und ich glaube, ich würde also die Geopolitik auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Und ich würde anders anfangen. Meine geschätzten Kollegen Daniel Ziblatt und Steven Lewinsky haben vor 7-8 Jahren einen Bestseller geschrieben, wie Demokratien sterben. Heißt es, How Democracies Die. Und dieses Buch fängt an mit dem Satz, Democracies Die in Darkness. Und das war 2015. Und ich würde mein Buch heute anfangen mit Demokratien sterben im Scheinwerferlicht gerade.
Und ich glaube, das spüren wir alle ganz deutlich. Mein Freund hat mir das Handy am Morgen verboten, weil ich mich natürlich in einer sehr feministischen Bubble bewege und ich morgens schon wirklich schlechte Laune bekomme. Ich bin eigentlich den ganzen Tag erzürnt über das, was Frauen auf der ganzen Welt passiert. Ich bin allerdings auch Realistin, vielleicht sogar Pessimistin, aber ganz im Gegensatz zu Ihnen. Sie haben so eine grundpositive Einstellung im Interview gehabt und auch im Einführungstext zu dem Buch. Sie schreiben nämlich, mir ist um unsere Demokratie nicht bange. Warum nicht?
Ja, das werde ich oft gefragt und es freut mich auch, dass ich das gefragt werde. Warum ist mir nicht bange? Und das schreibe ich ja auch im Vorwort. In meinem privaten Umfeld bin ich so von 8 bis 10 jungen Menschen umgeben, also meinen eigenen Kindern und meinen Neffen und Nichten. Also erstens mal, die leben nicht in Berlin-Mitte oder irgendwo in Charlottenburg oder so, sondern die sind verteilt in der Republik. Meine Tochter gerade auch in München, aber sonst auch viele in strukturschwachen Regionen, im Sauerland zum Beispiel. Alle 10 sind in irgendeiner Weise zivilgesellschaftlich organisiert. Ob das der Fußballverein ist, ob das Nachhilfegruppen sind, ob das Demonstrieren ist. Das gibt mir eigentlich Hoffnung.
Ja.
Also, dass eine Engagementbereitschaft da ist, vor allem bei den jungen Leuten. Und es geht ja auch darum, dass die Jungen sich jetzt verstärkt dafür einsetzen.
Sie haben eben erzählt, Sie hätten jetzt noch die Geopolitik mit eingebracht. Ich denke, das war ein Hint zu der Art und Weise, wie das Buch aufgebaut ist. Nämlich vergleichen Sie oder setzen 5 Megatrends in den Kontext Demokratie. Welche 5 Megatrends sind das?
Ich habe Digitalisierung und KI als ersten. Dann Migration und Demografie. Das sind, wenn man es ganz genau nimmt, eigentlich 2, aber die liegen ganz nah beieinander, deswegen habe ich sie zusammengenommen. Dann den Trend der Urbanisierung, Klimawandel und Global Economy. Und ich würde jetzt auf jeden Fall natürlich Geo- und Sicherheitspolitik hier mit reinnehmen. War übrigens auch ganz interessant, als ich jetzt gerade rumgelaufen bin, dass die Bundeswehr auch einen ganz großen Stand hier hat. Das wäre, ich meine, ich bin jetzt zum ersten Mal hier, aber war das vor 5 Jahren schon so?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es letztes Jahr schon so war. Ja. Weiß es von euch jemand? War auch schon so, ja. Warum ist diese Vorgehensweise, warum haben Sie die Vorgehensweise ausgewählt?
Gute Frage. Habe ich lange drüber nachgedacht. Als ich nämlich zu Hause meinem Mann sagt, boah, ich möchte irgendwie ein Demokratiebuch schreiben, weil das Buch, das ich davor geschrieben hat, war so Streitkultur und irgendwie habe ich gedacht, es geht jetzt um viel mehr, also Big Picture. Ich wollte unbedingt Big Picture. Und dann sagt mein Mann, was willst du eigentlich Neues über die Demokratie schreiben? Es gibt schon so wahnsinnig viele Bücher, womit er ja recht hatte. An einem Abend hatte mein Sohn einen Schulfreund zu Hause, der Franzose war. Und wir haben uns über Demokratie und Zukunft unterhalten. Und mein Französisch ist nicht gut. Und ich habe dann von dem Freund meines Sohnes gelernt, dass es im Französischen 2 Worte für Zukunft gibt. Wir haben nur 1. Auch die englische Sprache hat nur 1, Future. Ne? Und im Französischen gibt es 2, Avenir und Futur. Und Avenir ist die Zukunft, die auf jeden Fall passiert, der ich nicht entweichen kann. Und das sind diese Megatrends. Und Futur ist das, was ich damit mache. Und eigentlich dieses Wortspiel abends am Küchentisch hat mir die Idee zum Buch gegeben, dass ich erstmal die Avenirs beschreibe, also die Megatrends, die auf uns zurollen. Megatrends sind Lawinen in Zeitlupe. Ja, die kommen, die können wir nicht mehr aufhalten. Aber die Frage, wie wir mit den Konsequenzen umgehen, wie geht Demokratie mit den Konsequenzen dieser Avenirs um? Und das war mein Aufhänger.
Es gibt ja wunderbare, utopisch anmutende Szenarien für die Zukunft. Manche sind wirklich sehr düster und andere sind so positiv.
Die meisten sind positiv.
Die meisten sind so positiv, dass sie mir fast utopisch und unwirklich vorkommen.
Warum?
Weil mir das Vertrauen in die Menschheit fehlt, was Sie haben.
Und ja, aber das, nee, also, weil Sie mich vorhin so als Optimistin geschildert haben, da haben Sie, also, ich würde mal sagen, ich bin lebensfroh, was aber was anderes ist als Optimistin, ja? Ich verschreibe mir vielleicht bestimmt auch einen Berufsoptimismus, aber was ich mit diesen positiven Szenarien zeigen wollte, ist, dass es gar nicht viel braucht, damit wir wieder in ein positives Fahrwasser kommen. Ja. Also das war so ein bisschen das Ziel dieser positiven Geschichten.
Das heißt, dem liegen auch Forschungen, dem liegt Forschung zugrunde und sehr viel Wissen. Das heißt, genau mit kleinen Hebeln könnten wir Dinge verändern.
Absolut. Und was ganz zentral auch ist, ist, dass wir in ein positives Narrativ kommen. Ja, das ist zum Beispiel jetzt, ich werd oft gefragt, Mensch, was kann denn mein Beitrag sein? Und unser Beitrag kann schon mal sein, nicht immer nur aufs Schlechte, sondern aufs Gute zu schauen. Also einfach auch mal zu schauen, was funktioniert eigentlich. Und wenn man sich das nochmal 2-3 Tage vornimmt, sieht die Welt auch schon anders aus. Ich kommentiere ja auch viel Tagespolitik und ich sage, vielleicht werde ich deswegen gerade auch nicht mehr so viel gefragt, weil viele Journalisten ja einem das Mikro vorhalten und sagen, jetzt hat sich die Regierung in Villa Borsi getroffen und warum ist so wenig rausgekommen? Und dann werde ich gleich vor laufender Kamera dazu gezwungen, was Negatives zu sagen. Und ich sage dann immer, das mache ich nicht. Das ist eine Regierung, man kann die jetzt finden, wie man will. Ja, das ist eine Regierung der demokratischen Mitte, wo jeder und jede ihr und sein Bestes gibt. Und da wollen wir doch jetzt erstmal abwarten, was passiert. Also das ist so ein bisschen meine Haltung, um dieses dauernde negative Narrativ auch ein bisschen zu durchbrechen.
Wir haben keine Zeit, leider alle 5 Megatrends jetzt durchzuexerzieren. Wir haben uns 3 ausgesucht, von denen wir glaubten, dass sie heute gut passen könnten. Das ist einmal die Digitalisierung mit KI, die Urbanisierung und der Klimawandel. Und ich fange gerne mal mit der Digitalisierung und KI an. Wie können wir denn Transparenz und Teilhabe fördern, statt uns in diesem Gespräch bei Digitalisierung nur um Macht und Überwachung zu drehen, sozusagen?
Also vielleicht da auch mal einen Schritt zurück. Ich meine, letztendlich, wenn wir uns das Internet oder die neuen Medien oder auch KI anschauen, dann ist es ein Phänomen, wo Technik auf Gesellschaft trifft. Das ist etwas, was wir in unserer demokratischen Entwicklung schon immer hatten. Ja, wir hatten immer neue technische und technologische Errungenschaften und haben uns dann gefragt, was machen die mit der Demokratie? Ja, Radio beispielsweise. Ja, man kann jetzt sagen, Radio war super. Radio ist super. Ja, das erste Massenmedium in den 20er Jahren. Aber auf der anderen Seite hat es auch Hitler in seinem ganzen, mit seiner Propagandamaschine maßgeblich unterstützt. Also es ist völlig normal, dass positive Entwicklungen auch eine Downside haben. Als das Internet hochkam, wurde es ja so gefeiert als ein Medium, das Demokratie unabhängig von Raum und Zeit macht. Und gefeiert als ein Medium, das die Partizipationsbarrieren weiter senkt, ne? Weil es ja so einfach ist, teilzunehmen. Und was die Forschung dann relativ schnell gezeigt hat, ist, dass es eigentlich diesen Digital Divide gab. Diejenigen, die offline partizipieren, partizipieren auch online. Und die offline nichts machen, machen online auch nichts. Also diese Diskussion kam schon so um die 2010er relativ hoch und wurde dann noch befeuert mit dem starken Aufkommen der sozialen Medien. Und wir sehen spätestens seit dem 2016er Wahlkampf von Donald Trump, dass wir jetzt eben auch in der Diskussion sind, wo Missinformation, Disinformation und sogenannte alternative Fakten über diese Medien transportiert werden. Aber auch da, ja, Lügen und Missinformation und Disinformation gab es schon immer in der Geschichte, schon immer. Das ist nichts Neues. Aber die Art und Weise der Verbreitung ist jetzt eben eine andere. Mhm. Und da, und das diskutiere ich ja auch im Buch, geht es darum, wie können wir als Demokratie da vorbeugen. Das erste ist natürlich Regulierung. Das probieren wir auch gerade europaweit. Großer Unterschied zu den USA. Zentraler Unterschied zu den USA. Und zweitens natürlich auch eine Medienkompetenz vor allem irgendwie der jungen Menschen, dass Medienkompetenz, Demokratiekompetenz eben etwas ist, was schon in den Grundschulen und in den weiterführenden Schulen vermittelt wird. Mhm. Und eben nicht immer nur das Augenmerk auf die MINT-Fächer.
Mich als Journalistin hat natürlich extrem gefreut, dass es Bob den Faktencheck in einer dieser Future-Szenarien geht. Es geht um eine Redaktion und sie beschreiben, wie eine Falschmeldung super schnell durch eine super effiziente KI namens Bob überprüft werden kann und die Redaktion kann dann sehr, sehr schnell eine Gegendarstellung schreiben, aufklären und das in den Kontext setzen. Das ist natürlich was, wovon ich träume. Ich beschäftige mich aber natürlich in meiner Blase hauptsächlich damit, dass die KI heute noch sehr frauenfeindliche Informationen repliziert und all diese Dinge macht. Kann ein Digital Services Act daran in absehbarer Zeit was verändern?
Ja, vielleicht zu ihrer ersten Frage, dem Bias in der KI. Mhm. Und wie es so oft ist, die KI spiegelt ja das wieder, was in unserem wahren Leben ist. Also ja. Das ist ja nichts Neues. Nein. Und was Sie vorhin ja auch gesagt haben, wir leben ja jetzt in einer Zeit, in der wir eigentlich so einen Rollback, einen massiven Rollback, finde ich, ne, erleben. Ich sehe jetzt wieder auf Veranstaltungen, dass es völlig normal ist, ein Panel nur mit Männern zu besetzen. Völlig normal. Mhm. Ja. Wie gesagt, die KI nimmt ja nur das auf, was im normalen Leben sowieso stattfindet. Aber man kann eine KI natürlich auch daraufhin trainieren, dass sie solche Biases erkennt. Und die zweite Frage war, ich würde dem widersprechen, dass Verbote undemokratisch sind. Okay. Sie dürfen ja auch nicht 180 auf der Sie Stimmt. dürfen ja auch nicht mit 180 km/h durch München fahren. Das ist ja auch ein Verbot. Ja, ist auch ein Verbot, sich nicht anzuschnallen. Verbote sind nicht undemokratisch. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass wir, um diese ganzen Krisen zu bewältigen oder Herausforderungen zu bewältigen, weg müssen, immer vom Individuum her zu denken, sondern anfangen müssen, vom Kollektiv her zu denken. Und das muss man auch sagen, so ist auch unser Grundgesetz aufgestellt, ja. Unser Grundgesetz, wenn man genau liest, bettet das Individuum immer in die Gemeinschaft ein. Und das ist eine Denke, glaube ich, die wir wieder mehr lernen müssen. Weil geht es in unserer Gesellschaft? Es geht um Maximierung der Eigeninteressen, um eine noch stärkere Individualisierung, aber es geht immer weniger darum, von der Gemeinschaft her zu denken. Und um diese Megatrends in den Griff zu kriegen, demokratisch in den Griff zu kriegen, muss dieses Umdenken erfolgen.
Sie haben in unserem ersten Interview gesagt, Wohnen ist für mich die neue soziale Frage. Ja. Sprechen wir ein bisschen über Urbanisierung. Das Zusammenleben funktioniert nicht so gut bei uns. Im Sinne von, wir sprechen ganz viel über Gentrifizierung, Ghettoisierung, Klassismus zeigt sich sehr stark auf dem Wohnungsmarkt, Rassismus zeigt sich sehr stark auf dem Wohnungsmarkt. Inwiefern wird so Wohnen dann zu einem zentralen Punkt in demokratischen Fragen?
Bei allen Megatrends, beim Wohnen zeigt sich besonders, aber bei allen Megatrends hat eine Nichtsteuerung oder eine Nichtregulierung eine wachsende soziale Ungleichheit zur Folge, egal welche Megatrends Sie sich anschauen. Und beim Wohnen wird er halt besonders deutlich. Und ich meine, das sieht man, also München ist ja das beste Beispiel dafür, dass eigentlich, also wenn ich jetzt an, es war jetzt gerade bei mir zu Hause großes Thema, weil die Kinder halt in München studieren, das können wir uns leisten, aber es gibt viel mehr Haushalte, die es sich eben nicht leisten können, wo die Kinder auch gerne in München studieren wollen. Ja, aber es geht nicht, weil man diese Zimmerpreise nicht bezahlen kann, weil man das System nicht so gut kennt oder nicht so gut vernetzt ist, dass man irgendwie eine Freundin, eine Kollegin oder so hat, wo man sagen kann, kannst du mal, würdest du mal, schaust du mal. Und es befördert bestehende Ungleichheiten rapide. Ja. Ich habe, glaube ich, als ein Szenario in dem Buch auch ein junges Paar mit Migrationshintergrund, was man schon am Namen sieht. Und die kriegen natürlich sehr viel schwerer eine Wohnung als jetzt Frau Müller und Frau Meyers. Ist so. Sie haben es zu Recht gesagt, das betone ich auch immer, dass Wohnen auf die nächsten 20 Jahre die neue soziale Frage und die neue große Herausforderung wird.
Wenn wir über Urbanisierung sprechen, sprechen wir auch darüber, dass wir vor allem in die Städte ziehen, da ist die Arbeit, vielleicht noch die Arbeit, wir wohnen in immer dichteren Situationen und haben gleichzeitig eine extreme soziale Entfremdung voneinander. Man spricht häufig weniger miteinander. Was mir in deutschen Städten häufig fehlt, sind Räume für Begegnung. Also wenn ich in Kopenhagen unterwegs bin, sind Parks anders angelegt, zum Beispiel Mütter, ältere Menschen, verschiedene soziale Klassen mischen sich im Straßenbild mehr. Gibt es Lösungsansätze? Wie kann man Städte demokratischer gestalten?
Ja, also man muss erstmal festhalten, dass bei uns in Deutschland über die Hälfte der Menschen sind Single-Haushalte in den Großstädten. Ja. Ne? Dann haben Sie zu Recht gesagt, jeder arbeitet zu unterschiedlichen Zeiten. Man geht auch nicht mehr in einen Sportverein, wo man zusammen Fußball spielt oder Volleyball spielt oder Handball spielt, sondern jeder geht individuell eben in sein Sportstudio und macht seine Sachen online. Städte brauchen Orte der Begegnung, Demokratie braucht auch Orte der Begegnung. Und deswegen sind diese Begegnungen in Städten auch so zentral, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, das Jahrhundert der Städte sein wird. Das letzte Jahrhundert war das Jahrhundert des Nationalstaates. Das jetzige ist das Jahrhundert der Städte. Und Vertrauen in die Demokratie kann nicht von oben nach unten verordnet werden, sondern muss letztendlich von unten nach oben kommen. Deswegen sind diese Räume, in denen man sich begegnet, in denen man sich auch zufällig begegnet, das ist auch ganz wichtig, diese zufälligen Begegnungen sind so zentral. Ich hatte es Ihnen ja im Vorgespräch kurz gesagt, ich komme gerade aus London, weil wir da mit meiner Universität was gemacht haben. Und ich habe da habe ich in Deutschland ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Natürlich habe ich mir dann auch ein paar große Kirchen angeschaut und um St. Paul's zum Beispiel, riesige Kirche, ja? Was ist da drumherum? Da sind überall vor der Kirche Bänke.
Sitzbänke.
Ja. Sitzbänke mit Blumen, mit Wasserspendern und so. Diese Kirche spendet ja auch enormen Schatten, wo man vor allem im Sommer einfach abhängen kann. Und das sind so Orte der zufälligen Begegnung. Und ich glaube, sowas brauchen wir viel mehr in Städten, weil die bisherigen Orte der Begegnung, der Sportverein, die Partei leider, ja, nehmen ab.
Jetzt habe ich vorhin mit Stefanie Lohaus über das Thema, wie bringen wir mehr Frauen in die Politik gebracht. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass es zum Beispiel im ländlichen Raum sehr viel leichter ist, sich politisch, also in den Kommunen zu organisieren, dass dann Zugang stattfindet, dass man sehr viel schneller sehen kann, welche Erfolge man als Kommunalpolitikerin haben kann, am neuen Spielplatz, am Nachmittagsbetreuungsprogramm oder wie auch immer. Wie steht jetzt die Urbanisierung einer ländlichen Gegend gegenüber, von der wir auch wissen, wenn die Infrastruktur schlechter wird und die Anbindung schlechter wird, ist fast immer ein Anstieg in rechtem Gedankengut. Gibt.
Ja, vielleicht zum ersten Punkt, zu Frauen in der Politik. Ich glaube, da müssen wir die Zahlen auch genau anschauen. Ja, wir sagen jetzt immer nur, ein Drittel der Bundestagsabgeordneten sind Frauen. Aber wenn wir die AfD mal rausnehmen, dann ist der Anteil deutlich höher. Ja, weil der Anteil, also bei den Grünen sind es ja fast 50 oder ich glaube sogar über 50%. Auch bei der SPD ist es relativ, also ich glaube, das mal vorweg. Aber natürlich ist es so, dass dieser Job vor allem für Frauen unattraktiver wird, ja, weil natürlich es für Frauen immer noch schwieriger ist, Beruf und Familie miteinander zu verbinden, als es für Männer ist. Und je nachdem, wenn sie ihren Wahlkreis südlich von Regensburg haben oder in Lörrach hinter Freiburg und jede zweite Woche nach Berlin müssen, ist es einfach unattraktiv, ja. Was noch hinzukommt, ist, dass Hass und Hetze im Netz zugenommen hat und dass man sich dreimal überlegt, mache ich das und exponiere ich damit auch mich und meine Familie und bringe sie dadurch in Gefahr. Ne? Das ist der erste Punkt zu Frauen und Politik. Sie haben vollkommen recht, das ist ja auch was wir in den USA sehen, dass in den infrastrukturell schwächeren Regionen und vor allem immer schwächer werdenden Regionen der Anteil der AfD massiv nach oben geht. Das aber Regionen sind, ich meine, wir haben ja auch in unserem Grundgesetz verankert, dass es in Deutschland eine Gleichheit der Lebensverhältnisse geben soll. Und das ist immer so ein bisschen ein Spagat. Städte müssen auch sterben dürfen. Ja, es gibt auch Städte, die einfach eingehen oder eingegangen sind. Trotzdem ist es zentral, in vielen Regionen die Infrastruktur aufrechtzuerhalten beziehungsweise auszubauen und diese Regionen auch attraktiv zu machen, weil ja, in den Städten ist es wahnsinnig interessant, weil da Kultur international und so weiter ist. Aber ganz ehrlich, die ländlichen Regionen sind auch super interessant. Man hat mehr Platz. Wenn man die Infrastruktur hat, ist man schnell in der Stadt. Man ist näher an der Natur. Man kann sich zwei Zimmer mehr leisten für die Familie. Man muss auch nicht mehr jeden Tag irgendwie 100 Kilometer zur Arbeit fahren, weil man halt auch Work from Home machen kann. Also insofern kann man das schon auch sehr attraktiv gestalten, aber man muss eben auch bereit sein, da rein zu investieren.
Europa hat 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gehabt und Europa erwärmt sich, und das wusste ich vor der Vorbereitung dieses Gesprächs nicht, doppelt so schnell wie der Rest der Welt.
Ja.
Und das liegt ja höchstwahrscheinlich daran, dass wir so eng besiedelt sind. Klimawandel und Demokratie, wie gehört das eigentlich zusammen?
Sie hatten vorhin die Verbote angesprochen und ich bin der festen Überzeugung, dass wir den Klimawandel nicht ohne Verbote bewältigen werden können. Ich habe ein Szenario in meinem Buch beschrieben, da habe ich irgendwie Berlin 2035, wo man in den Monaten April bis September pro Haus, also pro Person nur zweimal die Woche duschen kann. Halte ich das für utopisch? Nein, das halte ich für absolut realistisch, dass also Duschen jeden Tag verboten sein wird, weil wir eine absolute Wasserknappheit haben werden. Sind Verbote aber undemokratisch? Nein, weil wir nur so praktisch genug Wasser für die Gemeinschaft haben und aber unsere Klimaziele ansatzweise zumindest noch im Blick haben.
Sehr schönes Szenario im Buch, wo die Nachbarin die Blumen gießt, obwohl Wasserknappheit besteht und ein Streit über den Zaun entsteht. Ja. Es ist sehr deutsch, sehr nachvollziehbar. Aber eigentlich was in Kalifornien wahrscheinlich gerade ständig schon passiert, also könnte ich mir vorstellen. Ich wollte auch darauf hinaus, dass der Klimawandel zum Beispiel Menschen aus ökonomisch schwächeren Haushalten, Frauen, alte Menschen so viel stärker betrifft als die gut betuchten weißen Männer, die viel Geld verdienen und sich eine Klimaanlage leisten können. Da spielt dann wieder rein, dass Wohnungen oft schlechter gebaut sind, nicht so gut saniert sind, nicht so gut isoliert sind, die in ärmeren Bezirken stehen. All diese Dinge. Frauen sind so viel anfälliger für Hitze, schwangere Frauen noch viel gefährdeter für Hitze. Das bedeutet, dass eine gleichberechtigte Teilhabe am Alltag dann gar nicht mehr gewährleistet ist, wenn es heißer wird.
Genau. Das geht wieder zu dem zurück, was ich eingangs gesagt habe, dass alle Megatrends eine wachsende soziale Ungleichheit zur Folge haben. Und wie Sie es gesagt haben, Menschen, die sozioökonomisch schwächer gestellt sind, leben in kleineren Wohnungen, die schlechter gedämmt sind, wo die Hitze sich mehr staut, wo die Dächer nicht ausreichend geschützt sind und man natürlich keine Klimaanlage hat, kein Rasen vor der Tür hat und der nächste Park 6 Kilometer weit weg ist. Und diejenigen, die es sich leisten können, haben die Isolierung, haben die klimaneutrale Klimaanlage, haben den Rasen direkt vor der Tür. Und da muss uns was einfallen.
Und da ist es ja so, dass wir lange dachten, ja, wenn wir unseren Jutebeutel zum Einkaufen mitnehmen und schön Recycling betreiben, dass wir dann was gegen den Klimawandel tun können. De facto sind es aber die Unternehmen und die Regierungen, die eigentlich Regulierungen aufstellen müssen, die den CO2-Verbrauch.
Und auch hier das Einkaufen im Bioladen und dann das gute Gewissen, weil ich im Bioladen und so weiter eingekauft habe, machen auch schwerpunktmäßig die, die es sich leisten können, weil das Einkaufen im Bioladen eben teurer ist als das Einkaufen bei Lidl.
Wenn wir jetzt mit einem Land wie den USA in seinem momentanen Zustand zu tun haben und wir ja auch immer alles global denken müssen, nicht zuletzt deshalb ist auch Globalisierung einer dieser Trends, weil ja alles zusammenhängt. Da kann man jetzt über Erdbeeren im Winter sprechen, man kann über die Erlaubnis von Kreuzfahrtschiffen in den Ozeanen der ganzen Welt sprechen. Das ist ja alles wirtschaftlich global etabliert, vernetzt. Jemand muss seine Privilegien aufgeben, damit die Schwächeren eine Chance haben sozusagen. Wird das möglich sein?
Es kommt darauf an, wie viel uns unsere Demokratie wert ist. Und da komme ich jetzt wieder zurück zu den jungen Menschen. Ja? Und wenn ich mit meinen Kindern und Neffen und Nichten spreche, dann bin ich da hoffnungsvoll. Ja? Unsere Generation, ja, für uns war ja Demokratie ganz eng vernetzt mit wirtschaftlichem Aufschwung. Mhm. Das ist es für die jungen Menschen nicht mehr, was ich ganz interessant finde. Und auch das Konsumverhalten ist ganz anders. Mhm. Ne? Also mein Neffe, der auch hier in München studiert, der hat mir gestern Abend noch kurz gesehen, gesagt, er ist jetzt unterwegs bei Haushaltsauflösungen, weil er sich jetzt bei einer Haushaltsauflösung irgendwie einen Schreibtisch für 20 Euro organisiert hat. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist ja toll, Louis, dass du so einen günstigen Schreibtisch bekommen hast. Und dann waren aber zwei Dinge für ihn wichtig, dass er nicht so teuer war, aber dass er auch keine neuen kaufen musste, sondern was Altes einfach wiederverwenden. Und so nett, also jetzt bei meinen Studierenden merke ich sowas mehr und mehr und da ist eine andere Perspektive drauf. Und das macht mich jetzt auch wieder, macht mich hoffnungsvoll.
Hoffnungsvoll. Das heißt, die Hoffnung besteht dann darin, dass diese Generation, die diese Probleme bereits erkannt und wirklich verstanden hat, verinnerlicht hat, neue Regeln aufstellen wird, neue Standards aufstellen wird.
Ich sage immer, wenn Sie die Menschen anschauen, die in Entscheidungsfunktionen sind, ja, dann nehmen wir all facts on the table. Wer ist es? Das sind hauptsächlich westdeutsche Männer zwischen 50 und 60. Ja, auch Frauen dabei. Also eigentlich, in das Schema passe ich 100%. Und wie denke ich? Ich bin 1967 im Südwesten der Republik geboren. Für mich ging es immer nur höher, besser, schneller, weiter. Dann kam 1989, man war auf der richtigen Seite der Geschichte. What can go wrong? So sind wir doch aufgewachsen. Und das ist die denke, also man, die Art und Weise, wie wir denken und wie wir Entscheidungen treffen, das wissen wir aus der Sozialpsychologie, ist ja verankert in unseren Erfahrungen, ne? Mhm. Das heißt, tief drinnen meinen Menschen wie ich ja immer, das wird schon gut gehen. Die junge Generation, wenn ich meine Kinder anschaue, die sind 2001 und 2004 geboren, also 9/11, Irakkrieg, Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlinge, Trump, Ukraine, und wir können dann noch weiterzählen. Diese Generation denkt viel disruptiver als wir, das ist für die das normal. Deswegen bin ich absolut überzeugt, dass die Lösung unserer Probleme in der Generation liegt und nicht bei uns N50ern, die natürlich mithelfen sollen und müssen und tun, ja, aber die neue Art zu denken haben nicht wir, es haben die.
Also wir müssen versuchen, das zu tun, was, weil, das haben Sie ja schon angesprochen, im Unternehmensprozess total normal ist. Ah, oh, think outside the box. Wir ändern nicht das System, wir brauchen ein neues System und wir schaffen es aber nicht, das im politischen Sinne so richtig zu verinnerlichen und uns zu überlegen, welche Gedanken müssen wir beiseite legen, um neuen Gedanken Raum zu geben.
Ich wünsche mir eine Politik, die mir eine Antwort auf die Frage gibt, wie soll Deutschland 2040 aussehen? In welchem Land wollen wir leben? Und was braucht es, um dahin zu kommen? Ich bin jetzt nicht, das kann ich auch in aller Offenheit sagen, nicht dafür bekannt, dass ich jetzt die allergrößte Unterstützerin von Friedrich Merz bin. Aber meine Hoffnung in Friedrich Merz ist, dass er ja an seinem großen Ziel angekommen ist und deswegen vielleicht auch freier für große Entscheidungen ist, weil er dann nicht mehr abhängig davon ist, wiedergewählt zu werden. Das sehen wir bei den amerikanischen Präsidenten immer, ne? Dass sie in ihrer zweiten Amtszeit, wenn sie keine Wiederwahl mehr vor sich haben, viel radikalere Entscheidungen treffen müssen. Und das wünsche ich mir von der Berliner Republik, radikalere und klarere Entscheidungen. Wir Bürgerinnen und Bürger wissen, dass es Painpoints gibt, ja, und dass es jetzt eine Durststrecke gibt. Aber macht auch was. Also, und zwar wirklich in Visionen denken und nicht in, ich erhöhe jetzt den Mindestlohn von 14,50 Euro auf 14,75 Euro. Das wird unsere Themen nicht lösen, ja, sondern in vielen Denken eben ein radikaleres Umdenken und ein radikaleres Handeln würde ich mir wünschen.
Ich verstehe diesen Wunsch und doch, wenn ich höre, was Sie sagen, dann sträubt sich mir alles und denke, aber das sind die falschen Werte am Werk, weil ich mich frage, wenn ich für mein Gefühl als Beobachterin und in den Gesprächen, die ich führe, orientiert sich momentan unsere Regierung sehr stark am amerikanischen Vorbild im Sinne von, ich guck mal, was ich alles so sagen kann, ohne dass mir dafür jemand auf die Hand haut und ich guck mal, wie viel ich den Leuten erzählen kann, bis die Presse mir aufs Dach steigt und während ich ihnen nicht diese Willkür zutraue, die wir auch in Amerika...
Ja, aber eine klare Vision zu haben, ist ja nicht Willkür.
Das ist ein sehr guter Punkt. Aber eine undemokratische Vision bringt uns ja nicht voran.
Ja, aber eine Vision soll ja demokratisch sein. Und das Demokratische, muss ich in aller Klarheit sagen, Trump hatte eine Vision und die ist demokratisch legitimiert. Er ist gewählt. Wir können die Vision scheiße finden, aber er ist gewählt. Also insofern ist es demokratisch. Ja? Und ich würde nicht sagen, dass wir uns an den USA orientieren. Ja? Also ich meine, ich war im Februar mit dabei, also in der hintersten Reihe, als J.D. Vance seine Rede gehalten hat. Ich bin dann abends nach Hause gefahren und ich habe zu meinem Mann gesagt, wenn ich in 30 Jahren, hoffentlich erst in 30 Jahren, auf mein Leben zurückblicke, kann es sein, dass ich sage, an diesem Wochenende in München hat sich die Welt gedreht. So war das Gefühl. Aber was auch ein ganz starkes Gefühl war, da war ich stolz auf unseren Verteidigungsminister, der vor Ort 5 Minuten nach Vance Rede sein ganzes Skript umgeändert hat und sich gesagt hat, und so nicht. Ja, also ich finde schon, dass wir uns auch stark emanzipieren von den USA. Zu Recht.
Okay. Vielen Dank dafür. Wir haben Zeit und Raum für Fragen aus dem Publikum.
Hallo, mich würde interessieren, was Sie dazu denken, diese Debatte mit man darf doch nichts mehr sagen, weil viele aus dem rechten politischen Spektrum halt kritisieren, dass sie auf irgendwas hingewiesen werden, was sie gesagt haben, was ja doch nur Meinung ist, bla bla bla. Und es ist so eine in Ihren Augen ein Missbrauch des Wortes Demokratie oder wie sehen Sie das?
Das geht ja so ein bisschen in Richtung das Thema Debattenkultur. Wie debattieren wir eigentlich miteinander? Wie streiten wir miteinander? Und was mich sehr besorgt, also dass Debatten härter und schärfer werden, besorgt mich ehrlich gesagt nicht so sehr. Ich finde, Debatten können ruhig hart geführt werden, so hart in der Sache geführt werden, dürfen aber jetzt nicht persönlich verletzend oder so sein. Was mich extrem besorgt ist, und da das sehen wir ja vor allem von der AfD beziehungsweise von allen populistischen Parteien, dass Debatten nicht mehr auf der Grundlage von Wahrheit und Fakten geführt werden. Und es ist der Tod einer jeden Demokratie. Die Debatte, das Austragen unterschiedlicher Positionen und unterschiedlicher Ideen ist ja das Herzstück einer Demokratie. Und wenn das in Schieflage kommt, dann hat die Demokratie erst keine Chance mehr. Ne? Und Sie hatten ja gerade Trump auch angesprochen. Ich meine, die Kommunikationsstrategie von Trump ist ja flooding the zone with shit. Also jeden Tag maximal viel Mist rauszupusten. Ne? Und damit kommt die ganze öffentliche Debatte in eine extreme Schieflage.
Was tue ich jetzt als Einzelperson? Was kann ich tun, um einen Beitrag dazu zu bringen, Demokratie neu zu denken und mich vielleicht auch demokratisch einzubringen?
Also natürlich kann man sich immer in einer Partei engagieren. Man kann sich inhaltlich für eine bestimmte Sache engagieren. Aber ich sage immer, das Große ist im Kleinen. Irina, wir haben vorhin drüber gesprochen, mit Leuten im Zug reden, mit Leuten auf der Straße reden. Ich saß vorhin alleine am Tisch und habe einfach mit der Nachbarin gesprochen. Es war ein nettes Gespräch und es sind die Gespräche und vor allem die zufälligen Gespräche jenseits unserer Bubble, die einen Unterschied machen können. Und man darf nicht denken, ich kann nichts dazu beitragen. Jeder kann wahnsinnig viel dazu beitragen, weil das Große ist klein.
Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, schenk uns ein Like und empfehle uns weiter. Oder noch besser, abonniere gleich den Podcast. Und wenn du mehr über Her Career erfahren möchtest, besuch uns im Web unter her-career.com und abonniere den Newsletter unter her-career.com/newsletter. So bleibst du informiert über neue Beiträge, Termine der Her Career Academy, aktuelle Podcast-Episoden und Programm-Highlights der kommenden Her Career Expo in München. Wir freuen uns sehr, wenn du Teil unserer Community wirst.